Ihr Lieben, wisst ihr, wie Gott über euch denkt? Könnt ihr das sagen? Oh, zaghaftes Nicken hier und da. Wisst ihr, wie Gott über euch denkt? Das ist wahnsinnig wichtig, das zu wissen und das sagen zu können. Denn wir vergessen das so schnell. Und die Umstände unseres Lebens, die versuchen uns immer wieder etwas anderes zu sagen als die Wahrheit. Wie Gott wirklich über uns denkt. Ich habe das in den letzten Wochen, hatte ich einige Gespräche in den letzten Monaten, wenn ich an das letzte Jahr denke, dann kann ich sie schon nicht mehr zählen, wie viele Gespräche ich hatte mit Menschen, die wahnsinnig verunsichert darüber waren, wie Gott über sie denkt. Denn sie haben Dinge erlebt, die sie tief verunsichert haben. Ich habe mit Menschen gesprochen, die mir erzählt haben von ihren dunkelsten Zeiten. Die gesagt haben, in dieser Einsamkeit, in der Zeit, in der Enge der Familie, so schön das sein kann, so sehr hat das Dunkelste manchmal in mir zu tragen gebracht. Und da sind nicht nur die, die in der Familie erlebt haben, dass ihre Geduld an Grenzen kommt und wie eng ihre Nerven doch häufig sind und ihr Herz. Da gibt es auch die, die alleine sind, die in der gemerkt haben, wie sie in der Einsamkeit, an der Einsamkeit frustrieren und wie wenig das manchmal trägt. Es gibt Menschen, ich habe Menschen gesprochen, die gemerkt haben, wie diese äußeren Einschränkungen, denen wir alle irgendwie unterliegen gerade, wie sie das Gefühl haben, sie sind wie in einem Käfig eingesperrt und wie alles in ihnen rebelliert. Und wie sie einen Kampfgeist in sich entdeckt haben, von dem sie gar nicht ahnten, dass der so stark ausgeprägt ist. Ich habe mit Menschen gesprochen, die erlebt haben, dass nahe Angehörige krank sind. Eltern, Kinder, Partner. Und die daran verzweifelt sind. Und die sich gefragt haben, Gott, wo bist du? Und wie bist du? Wer bist du und warum lässt du das zu, was wir erleben? Vielleicht kennt ihr solche Fragen aus eurem Leben. Und weil ich in den letzten Wochen mehrere solcher Gespräche hatte, wo es genau darum ging, und vielleicht guckst du heute zu über den Livestream oder sitzt heute hier und denkst, es stimmt, ja, wir hatten darüber gesprochen. Ja, du bist nicht allein. Diese Fragen bewegen im Moment ganz viele Menschen. Und sie kommen immer wieder. Solange wir leben, werden diese Fragen kommen. Und solange wir leben, wird es Situationen und Momente kommen, die unser Leben kommen und uns vergessen lassen wollen, wie Gott ist und wie er über uns denkt. Und deswegen möchte ich euch heute daran erinnern, wie Gott über dich denkt. Das musst du wissen. Und du musst dich daran erinnern können, gerade in solchen Situationen, weil das ist das Einzige, was uns hilft. Und zu erinnern, wie Gott wirklich ist und wie er über dich denkt. Darum soll es heute gehen. Ich möchte heute soll es um vier Begegnungen gehen. Vier Begegnungen, in denen Jesus Menschen begegnet. Und wenn du eine Bibel dabei hast, schlag sie gerne auf. Falls jetzt jemand sein Handy rausholt, dann bitte nicht zum Zocken, sondern um die Bibel-App aufzumachen. Schlagt eure Bibel gerne auf in Matthäus 8. Wir haben das gerade schon gehört. Ich möchte den Text, den wir gerade gehört haben, nochmal mit euch Stück für Stück durchgehen und diese vier Begegnungen angucken. Matthäus 8 ab Vers 1. Und ich bitte euch mal darauf zu achten, was wir über Gottes Herz lernen können heute und wie Jesus über dich denkt. Darum soll es heute gehen. Vorher geht's die Bergpredigt. Jesus hat kurz vorher seine ersten Jünger berufen und hat das erste Mal in einer großen Gruppe, es ist schon eine ganze Menschenmenge, die ihm nachfolgt und die sich versammelt hat. Und er steht da und ist in Galiläa auf dem Berg und hält seine Bergpredigt, wo er sagt, wie das Leben mit Gott in Gottes Reich funktioniert und dass Gottes Reich kommt und Bahn bricht. Und dann passiert genau das, die Menschen erleben, wie Gottes Reich Realität wird, auf einmal in ihrem Leben, in den Umständen. Und da, das lesen wir ab Vers 1. Ich lese mal den ersten Abschnitt vor, die erste Begegnung von vieren. Als Jesus vom Berg hinabstieg, folgte ihm eine große Menschenmenge. Da kam ein Aussätziger zu ihm und warf sich vor ihm nieder. Herr, sagte er, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Jesus streckte die Hand aus und berührte ihn. Ich will es, sagte er, sei rein. Im selben Augenblick war der Mann von seinem Aussatz geheilt. Jesus aber sagte zu ihm, hüte dich, mit jemandem darüber zu sprechen. Geh stattdessen zum Priester, zeig dich ihm und bring die Opfergabe dar, die Mose vorgeschrieben hat. Das soll ein Zeichen für sie sein. Bis hierhin. Ein bisschen Hintergrundinformation zu dieser Begegnung. Was wir hier lesen ist, Jesus kommt vom Berg, von seiner Bergpredigt. Auf einmal kommt ein Mann mit Aussatz auf ihn zu und die beiden kommen in Gespräch. Das ist jetzt für uns erstmal nichts Besonderes, aber die Situation ist dramatisch. Ja? Deswegen ein paar Hintergrundinformationen, damit wir verstehen, was hier gerade passiert. Der Mann, der auf Jesus zukommt, lesen wir, hat Aussatz. Aussatz ist jetzt für uns ein Oberbegriff für allerlei Hautkrankheiten. Ja? Das war es damals auch, aber es gab Dinge, da haben die nicht groß drüber nachgedacht und es gab Dinge, die waren wichtig zu benennen. Und es gibt eine Aussatzkrankheit, die war damals verbreitet wie nichts anderes. Wisst ihr, welche Aussatzkrankheit das sein könnte, wovon ich rede? Ja, Lepra. Lepra. Wir können davon ausgehen, dass dieser Mann Lepra hatte, denn alles andere hätte man überhaupt nicht erwähnt. Das ist völlig wurscht. Ach, ich habe hier so eine Stelle irgendwie, so eine trockene Stelle. Ja, es hätte niemand gejuckt. Also den, der es hat, schon. Aber ansonsten, es wäre nicht wichtig gewesen, das zu beschreiben. Ja? Das heißt, hier kommt ein Mann, der Lepra hat. Dieser Mann stirbt. Der ist schon tot. Er weiß es nur noch nicht. Das heißt, er weiß es schon. Er lebt noch, ist aber im Sterben. Das ist das, was du weißt über dein Leben, wenn du Aussatz, wenn du Lepra kriegst. Lepra ist eine Krankheit, wo du bei lebendigem Leib verfaulst. Körperteile sterben ab nach und nach. Verlierst du das Gefühl in den Gliedmaßen und irgendwann fallen sie einfach ab, sie sterben ab. Und du stirbst bei lebendigem Leib. Ein grausamer Tod. Und es ist hoch ansteckend. Das heißt, was hat man damals gemacht, wenn ein Angehöriger Lepra hatte? Man hat den rausgejagt, rausgebracht aus dem Dorf. Es gab Lepra-Kolonien vor den Dörfern, vor den Orten, vor den großen Orten. Da hat man sie zusammengesteckt, weil was willst du machen? Willst du deinen Geliebten, stell dir vor, deinen Mann, deine Frau, dein Kind, deine Eltern erkranken an Lepra. Was machst du? Irgendwie, du liebst ihn noch, aber du weißt, es ist so ansteckend, das ganze Dorf kann da dran sterben. Also hat man Häuser gebaut oder Höhlen gefunden vor den Orten. Da hat man sie zusammenleben lassen. Und dann bist du in regelmäßigen Abständen in die Nähe gegangen, hast Essen hingebracht, das, was derjenige zum Nötigsten braucht, um versorgt zu sein. Und dann bist du schnell wieder gegangen, aus Angst vor der Ansteckung. Das ist Lepra. Wenn du das hast, dann stirbst du, obwohl du noch lebst. Und zwar nicht nur körperlich, sondern auch gesellschaftlich. So, und dieser Mann kommt auf Jesus zu, auf dem Weg. Na klar, dürfen die sich noch frei bewegen. So. Aber es gab Richtlinien in den Gesetzen. Wenn du Lepra hattest, dann musst du es im Abstand von 100 Metern stehen bleiben, die Arme hochrufen und hochreißen und rufen, Lepra, Lepra, Aussatz, Aussatz, um die anderen zu warnen, dass sie dir nicht zu nahe kommen. Und dann haben sie einen Bogen um dich gemacht. Gesellschaftlicher Tod. Das ist die Situation. Vielleicht merkt ihr, das ist viel brisanter, als Matthäus uns das hier mal so eben beschreibt. Da kommt ein Aussätziger. Ja. Ja, dieser Mann kommt auf Jesus zu. Und dann lesen wir, dass er vor ihm niederfällt. Ja, okay. Aber wo? Wahrscheinlich in einiger Entfernung. Der geht nicht einfach auf Jesus zu und bleibt kurz vor ihm stehen, fällt dann direkt vor ihm nieder. Das hätten wir gelesen, das hätte Matthäus uns erzählt, weil die ganzen umstehenden Leute ausgerastet wären. Das heißt, er wird irgendwo in einem Abstand stehen geblieben sein. Und wird ihm zugerufen haben, Jesus, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Und achtet genau auf die Frage. Dieser Mann fragt sich nicht, ob Jesus das kann. Er fragt, ob er es will. Er muss was von Jesus gehört haben. Er geht davon aus, dass Jesus ihn schon retten kann. Aber was er nicht weiß, ist, ob er es will. Sein Charakter. Merkt ihr, was hier in Frage gestellt ist? Nicht die Autorität, nicht die Macht Gottes, sondern sein Charakter. Willst du das? Willst du mir begegnen? Willst du mir helfen? Könntest, wenn du willst. Und dann, was lesen wir über Jesus? Ach, Wahnsinn. Jesus streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will es, sei rein. Er sagt nicht, ich kann das, ich zeige das mal. Nein, der Mann muss hören, dass Gott es will. Ich will es. Du sollst wissen, dass ich das Beste für dich will. Und er fasst ihn an und der Mann wird gesund. Und alle Umstehenden denken, dieser Jesus ist total irre. Der geht auf den Leprakranken zu, unterschreitet die Abstände, die gesetzt sind. Und nicht nur das, er fasst ihn sogar an. Und Jesus hat keine Angst vor Ansteckung. Er hat keine Angst vor den Blicken der anderen, dass die Menschen, die da rumstehen, ihm sagen, wie kannst du einen Kranken anfassen, einen Leprakranken, du kannst selber sterben. Jesus sagt, es ist mir egal. Dieser Mann soll wissen, was ich will und was ich kann. Und er berührt ihn und er heilt ihn. Was eine großartige Geschichte. Und trotzdem haben wir den Punkt noch nicht ganz verstanden, glaube ich. Auf den Punkt macht uns Matthäus deutlich aufmerksam mit der nächsten Geschichte, die er erzählt. Das ist kein Zufall, dass Matthäus die nächste Geschichte genau da erzählt, wo er sie erzählt. Wie geht das Ganze weiter? Als Jesus nach Kapernaum kam, trat der Hauptmann einer dort stationierten Einheit an ihn heran und bat ihn um Hilfe. Herr, sagte er, mein Diener liegt gelähmt und mit furchtbaren Schmerzen bei mir zu Hause. Jesus erwiderte, ich will kommen und ihn heilen. Herr, sagte daraufhin der Hauptmann, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. So sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich unterstehe ja selbst dem Befehl eines anderen und habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das und das, dann tut er's. Diese Antwort erstaunte Jesus und er sagte zu denen, die ihm folgten, ich versichere euch, in ganz Israel habe ich bei keinem von solch einen Glauben gefunden. Ja, ich sage euch, viele werden von Osten und Westen kommen und sich mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch setzen, aber die Bürger des Reiches werden in die Finsternis hinausgeworfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Hierauf wandte sich Jesus zu dem Hauptmann und sagte, du kannst nach Hause gehen. Was du geglaubt hast, soll geschehen. Und zur gleichen Zeit wurde der Diener gesund. Da muss man die Glocken erstmal verklingen lassen. Ne? Was eine unglaubliche Geschichte. Da kommt der nächste Aussätzige auf Jesus zu. Das ist das, was wir hier lesen. Der ist vielleicht nicht körperlich aussätzig, aber innerlich. Keiner will was mit ihm zu tun haben. Denn er ist römischer Legionär. Hauptmann sogar. Befehlshaber einer Legion. So, der kommt zu Jesus. Auch er muss irgendwie von Jesus gehört haben, dass Jesus auf eine Art helfen kann, wie sonst niemand. Und er kommt zu Jesus und er sagt, Jesus, mein Diener ist gelähmt und krank bei mir zu Hause. Was antwortet Jesus? Habt ihr das noch im Kopf? Ich komm. Ich will kommen. Wieder das Wollen. Ich will kommen und ihn heilen. Wieder diese Aussage über Gottes, über Jesus Willen. Du darfst seinen Charakter kennen, was er will. Ich will kommen und ihn heilen. So. Und der Hauptmann merkt sofort, wow, ganz dünnes Eis, auf dem wir uns bewegen. Er sagt sofort, Herr, ich bin nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich bin's nicht wert. Und vielleicht ist es ihm aufgefallen, als er die Blicke der Menschen gesehen hat um ihn, die vielleicht Jesus sehr irritiert angeguckt haben. Denn was du niemals machst als Jude, ist das Haus eines Römers betreten. Die Römer sind die Feinde Israels. Das römische Heer ist gekommen, hat Israel erobert und unterjocht. Ja? Sie haben hohe Zölle eingefordert und Steuern, um Rom aufzubauen, nicht die belagerten Gebiete, so, um Rom mächtig zu machen. Dann haben sie die Gebiete, die sie besetzt haben, ausgepresst. Israel war eine verarmte Gesellschaft zu dieser Zeit, unter anderem wegen der Knechtschaft unter Rom. Der Hauptmann war ein Feind Und zwar nicht nur, weil er Römer war, sondern seine Entscheidung, ihr Lieben, das ist ein Hauptmann, der befehligt das Heer, das Israel unterjocht. Der ist nicht Hauptmann geworden, weil er so nett war, sondern weil er Befehle geben konnte, die seine Soldaten umgesetzt haben und Länder und Gebiete erobert hat. Deswegen ist er Hauptmann. Der hat Entscheidungen in seinem Leben getroffen, die unter Israels Perspektive wirklich mehr als fragwürdig sind. Mit dem wollte niemand was zu tun haben. Und Jesus sagt, ich komme. Du brauchst Hilfe? Ich komme. Alle rümpfen die Nase. Alle fragen sich, ob Jesus noch alle Latten am Zaun hat. Und Jesus sagt, es ist mir egal. Dieser Mann braucht Hilfe, also bin ich da. Ich gehe hin. Oh, Wahnsinn. Und dann kommt dieser Satz, der Hauptmann, der sich dagegen ja sträubt und sagt, wow, Jesus, hey, ich bin Befehlshaber, ja, ich unterstehe in der Befehlskette anderen und es gibt andere, die mir unterstehen. Ich habe Autorität. Wenn ich jemandem unter mir etwas sage, dann setzt er es um, einfach weil ich die Macht und die Autorität habe, es durchzusetzen. So, die gehorchen meinem Befehl. Und Jesus, seien wir doch ehrlich, bei dir ist nicht anders. So. Du hast die Autorität, in diesem Augenblick alles zu verändern. Sprich ein Wort. Jesus ist verblüfft. Wir lesen, dass Jesus verblüfft ist von dem Glauben dieses Mannes. Dass er etwas begriffen hat, was die meisten seiner Nachfolger noch lange nicht begriffen haben. Und auch wir nicht. Wer hat die Autorität in deinem Leben? Über die Dinge, die dir passieren. Egal, ob sie schön oder schlecht sind aus deiner Perspektive. Wer hat am Ende die Autorität? Wer kann einen Befehl, ein Wort sagen und alles ändert sich? Weißt du das? Wer? Es ist putzig, ihr denkt immer, ich stelle rhetorische Fragen, ne? Manchmal, es verändert was, Wahrheit auszusprechen. Wer hat Autorität? Ja, danke. Ein bisschen lauter. Von euch da hinten habe ich nichts gehört. Aber auch eure Lippen nicht bewegt, Bauchredner alle. Wer hat die Autorität? So. Amen. So. Das ist das, was dieser Soldat begriffen hat. Und um es allen zu beweisen, sagt Jesus, du hast recht. Du kannst nach Hause gehen. Kein Wort mehr nötig. Was du geglaubt hast, soll geschehen, dein Diener ist gesund. Und im selben Augenblick wird er gesund. Das ist für sich schon eine unfassbare Geschichte für dein Leben. Du darfst wissen, in jedem Augenblick, egal was für eine Not dich quält, was heißt, Jesus hat Autorität und er will das Beste für dich. Aber jetzt bring das bitte, was wir jetzt gerade gelernt haben, in Verbindung mit der ersten Geschichte, die wir gehört haben. Wenn es stimmt, dass Jesus in jedem Augenblick die Autorität hat, er sieht den Diener nicht, er weiß nicht mal, wo der ist oder wie der Kerl aussieht. Er sagt nur, gesund. Und er ist gesund. Was bedeutet das über die Begegnung mit dem Leprakranken? Hätte Jesus ihn berühren müssen? Nein. Er hätte ihn nicht berühren müssen. Jesus musste nicht zu ihm kommen, ihn anfassen, damit da irgendwie so eine magische Kraft, die so erst in Unterschreitung von 1,50 Meter wirkt, sich auswirkt. Das musste er nicht. Er hätte einfach 100 Meter entfernt stehen bleiben können, rüberrufen können, ey, werd gesund! So, und bumm. Also was wissen wir? Wenn er ihn nicht berühren musste, dann darfst du wissen, dass sie ihn berühren wollte. Das ist der Grund. Weil dieser Mensch nicht nur an Lepra gelitten hat, sondern auch an der Einsamkeit. Dieser Mensch wurde seit Monaten und Jahren nicht mehr berührt, von niemandem. Wem er begegnet ist, der hat sich angstvoll abgewendet. Angstvoll abgewendet. Und ich glaube, wir kriegen einen leichten Eindruck davon, wenn wir beim Netto an der Kasse stehen. Eine Wagenlänge Abstand. Ja. Und diese Situation dieses Leprakranken war sowas von viel schlimmer. Niemand hat ihn berührt. Jesus berührt ihn, weil er ihn berühren will, weil dieser Mann es braucht. Und weil er weiß, selbst wenn der Mann das nicht klar ausspricht, dieser Mann will gesund werden, um wieder ins Leben zurückzufinden. Und Jesus weiß, was du noch mehr brauchst, ist, dass ich dich berühre. Meine Nähe musst du spüren. Du musst sie erleben. Das ist das, was du brauchst. Und deswegen unterschreitet er diese Grenze. Und um uns daran zu erinnern, dass es darum geht, dass Jesus uns berührt, um uns zu verändern, erzählt uns Matthäus die dritte Begegnung. Ganz kurz nur, aber trotzdem wahnsinnig wichtig. Ab Vers 14. Jesus ging in das Haus des Petrus, dessen Schwiegermutter lag mit Fieber im Bett. Jesus berührte ihre Hand, da verschwand das Fieber und sie stand auf und sorgte für sein Wohl. Als es Abend geworden war, brachte man viele Besessene zu Jesus. Er trieb die Geister durch sein Wort aus und heilte alle Kranken. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war. Er selbst hat unsere Leiden auf sich genommen. Er hat unsere Krankheiten getragen. Wieder so eine Geschichte. Es ist wieder so eine Situation, wo alle, die dabei sind, sich fragen, Jesus, was machst du? Alle gesundheitlichen, hygienischen Abstände sind dir egal. Alle gesellschaftlichen Normen mit Feinden, es ist dir egal. Gesellschaftliche Konventionen, das ist dir wurscht. Jesus geht zu einer Frau und berührt sie. Jetzt mögt ihr euch fragen, was hat ein Leprakranker, das wäre eine Frage für den Anfang gewesen, was hat ein Leprakranker, ein römischer Soldat und eine Frau gemeinsam? Nicht anfassen. Wenn es nicht deine ist, nicht anfassen. Ihr Lieben, die Situation ist für uns schwer vorzustellen. Aber das, was Jesus hier macht, ist in den Augen der Gesellschaft absolut, absolut eine Überschreitung einer Grenze, die man nicht überschreiten darf. Das ist eine fremde Frau, ist die Schwiegermutter von Petrus. Ja, die liegt krank in einem Bett. Ich weiß nicht, wie ihr mit Fieber in einem Bett liegt, aber das ist jetzt auch nicht so richtig angenehm und meistens ist man da auch nicht wohl bekleidet und bis oben zugedeckt, weil ihr kennt das. So. Jetzt liegt diese Mutter, diese Schwiegermutter von Petrus da in diesem Bett und Jesus kommt einfach rein. Es sagt nicht mal jemand, ach guck mal, Jesus, du hast so viel jetzt gemacht, irgendwie Menschen, Lepra geheilt, kannst du nicht mal um meine Schwiegermutter kümmern, irgendwie, dass die mal wieder hochkommt. Niemand bittet ihn. Er geht einfach hin und fasst sie an. Das geht nicht. Du kannst in dieser Kultur nicht einfach eine Frau anfassen. Frauen haben in der jüdischen Kultur damals, haben sich sogar verschleiert, haben Kopftuch getragen, um zu zeigen, dass sie unter moralischer Hinsicht safe sind, dass das in Ordnung, um akzeptiert zu werden. Also, Mädels, sorry, auch die Älteren, ja, darf sich angesprochen fühlen. So wie ihr hier sitzt, das wäre moralisch ziemlich fragwürdig gewesen damals. So, mit offenen Haaren in der Gesellschaft kannst du zu Hause machen, aber doch nicht, kannst du genauso gut im Bikini hier sitzen. Würdest du ja auch nicht machen. Das ist das Gleiche, das ist ungefähr die Ebene. Von ein paar Jahren hatte ich das Privileg, ein paar liebe Menschen im Libanon besuchen zu dürfen. Menschen, die da unter Muslimen arbeiten und Gottes Liebe unter Muslimen verbreiten. Und das Spannende war, dass als wir ankamen, eine der Frauen aus dem Team gesagt hat, wisst ihr, ich will euch nur über eins aufklären, wenn wir uns zufällig, weil die in einer anderen Wohnung gelebt haben, wenn wir uns zufällig auf der Straße begegnen, auf dem Bazar oder im Supermarkt oder so, bitte nehmt es mir nicht übel, ich werde euch nicht grüßen. Ja? Vielleicht nicke ich euch kurz zu, sodass ihr es kaum merkt, vielleicht merkt ihr es auch gar nicht. Aber ich werde euch nicht begrüßen und ich bitte auch, lauft mir dann nicht hinterher und fasst mich an. Das geht nicht. Ja, wenn ich das als unverheiratete Frau hier mache, dann mache ich mich vor der gesamten Gesellschaft, die mich kennen hier, moralisch äußerst fragwürdig. Das geht nicht. So, das ist jetzt keine Besonderheit dieses Ortes, sondern in der ganzen Kultur, in der Welt des Orients. Das geht nicht. Und Jesus überschreitet hier ganz bewusst eine Grenze, wo alle gesagt hätten, Jesus, das geht nicht. Geht zu dieser Frau, obwohl wir gerade wissen, er hätte es nicht gemusst, er hätte reinkommen können, einfach mal rüberzwinkern so. Und die Frau wäre gesund gewesen. Aber er geht hin und er will sie berühren. Er will sie anfassen, um seine Nähe spürbar zu machen. Und dann lesen wir, und jetzt an die Männer von uns, unter uns, hier heißt es dann, und sie stand auf und sorgte für sein Wohl. Der hat sie nicht geheilt, damit sie wieder in die Küche geht, ne? Das ist, wenn du das so liest, dann komm gerne nochmal vorbei, wir setzen uns ins Pfarramt und wir reden mal über Rollenfragen. Das ist nicht das, worum es hier geht, sondern sie steht auf und es steht hier wörtlich und diente ihm. Ja? Steht nicht, sie geht in die Küche. Sie sagt, das heißt, es diente ihm. Sie diente ihm. Das ist wahrscheinlich das, was sie dann gemacht hat. Ja? Aber was entscheidend ist an der Formulierung und an der Situation ist, das ist die Folge, wenn Jesus dein Herz berührt und dein Leben. Dass dein Leben ihm gehört. Dass du ihm dienst. Dass seine Anliegen zu deinen Anliegen werden. Darum geht es hier. Und dass es darum geht, wird in den letzten zwei Versen deutlich. Als es Abend geworden war, brachte man viele Besessene zu Jesus. Er trieb die Geister durch sein Wort aus und heilte alle Kranken. Und so erfüllte sich das Wort, das durch den Propheten vorausgesagt worden war. Er selbst hat unsere Leiden getragen, auf sich genommen und unsere Krankheit getragen. Man bringt Massen an Kranken und Besessenen und Belasteten zu Jesus. Die kommen nicht, sondern die das erlebt haben, wie Jesus Leben verändert, die dienen seinem Willen, indem sie die Menschen zu ihm bringen, damit er ihnen begegnet und sie berührt. Wie denkt Gott über dich? Wie denkt Gott über dich? Egal wie nah oder wie fern Jesus dir gerade scheint, du darfst wissen, er will dir nah sein. Ich will, sagt er will dir nah sein. Er will dir begegnen. Er will hineinkommen in deine Lebensumstände. Er will seine Liebe spürbar machen und will dich berühren. Das darfst du wissen. Egal, was dein Leben dir gerade sagt und wie es scheint, das ist die Wahrheit. Das ist der Charakter Gottes. Er will. Und der Paulus spricht im Epheserbrief so ein total cooles Gebet. In Kapitel 3 sagt er, dass Gott so viel mehr tun kann, als wir zu bitten oder überhaupt zu verstehen imstande wären. Ja, so ist es. Gott kann unendlich mehr tun, als wir bitten oder überhaupt nur uns vorstellen können. Bei der Frau hat er es gezeigt, da hat keiner drum gebeten. Er hat gehandelt. Ich weiß nicht, wie du über dich gerade denkst. Vielleicht gibt es Situationen in deinem Leben, wo die Welt oder dein Leben dir gerade zeigt, durch dein Leid oder die Not, die da ist, dass du sagst, es ist nicht möglich, mir gerade zu begegnen. Mein Herz ist wie vernagelt. Da kann Gott gar nicht rankommen. Vielleicht gibt es Entscheidungen, die du getroffen hast, Dinge, die du getan hast, wo du sagst, hey, ich habe es nicht verdient. Ich habe es nicht verdient, dass Jesus in mein Leben kommt und Gott mich berührt. Oder du merkst, dass du religiöse oder gesellschaftliche Konventionen und Normen dich prägen, wo du sagst, das geht nicht. Jesus sagt, es geht. Ich will dir begegnen und ich will einen Unterschied machen in deinem Leben. Durch meine Gegenwart, wie ich dich berühre. Ich will. Ich habe am Anfang gesagt, von wie viele Begegnungen gucken wir uns heute an? 4. Wie viele hatte ich jetzt erzählt? 3. Was ist die 4. Begegnung, die entscheidende? Ihr. Du bist die 4. Begegnung. Darauf kommt es an. Kommst du zu Jesus und sagst, Herr, ich weiß, du kannst. Mein Leben und die Dinge in meinem Leben, die stellen das immer wieder in Frage, ob du es willst, aber ich möchte es hören, dein Ich will. Ich will dir begegnen. Ich will deine Liebe spüren. Ich will deine Veränderung erleben. Komm zu Jesus und erlebe, wie er einen Unterschied macht. Das heißt nicht, dass alles in einem Augenblick vorbei ist. Alle Krankheit, Alter, Corona, puff, alles weg. Aber du wirst erleben, wie es einen Unterschied macht, wenn der Ich will, sagt, bei dir ist, dich trägt und seine Nähe spürbar werden lässt. Es macht einen Riesenunterschied. Begegne ihm. Und wenn du sagst, wenn du heute hier sitzt und sagst, aber das weiß ich doch und ich erlebe es doch. Hey, dann mach das, was die anderen machen. Ja? Bring die Menschen in deinem Leben zu ihm, die krank sind, die schwach sind, die gebunden sind. Das ist das, womit die Geschichte endet. Bring die Menschen aus deinem Umfeld zu Jesus, damit er einen Unterschied in ihrem Leben macht. Indem du ihnen davon erzählst, indem du ihnen in seiner Liebe begegnest, indem du für sie betest und mit ihnen betest und seine Liebe spürbar machst. Ich möchte mit euch gern darum beten, dass wir diese vierte Begegnung erleben und Menschen durch uns diese Begegnung mit Jesus haben. Und wenn du dich danach sehnst, Jesus so zu begegnen, weil es irgendwas in deinem Leben gibt, wo du das brauchst, ja, dann bete gerne mit mir. Manchmal ist es gut, guck, was dir gut tut. Der Leprakranke, wir lesen, er fällt vor Jesus nieder und kniet vor ihm nieder. Vielleicht gibt es jemanden, der sagt, oh, ich merke, das bräuchte ich eigentlich. Hey, achte nicht auf die Leute. Jesus hat auch nichts darauf gegeben, was die Leute über ihn denken. Dann knie dich gerne hin oder steh auf oder leg deine Hand auf dein Herz. Tu das, was dir gerade wichtig ist, um vor Jesus zu kommen im Gebet. Und achte nicht auf, was um dich geschieht. Lass uns miteinander beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort, das du uns gegeben hast, damit wir uns immer wieder daran erinnern können, wer du bist und wie du über uns denkst. Ich danke dir für die Ermutigung, die du uns heute zusprichst, dass du uns begegnen willst und dass du einen Unterschied machen willst. Wann du es tust, da wollen wir dir vertrauen. Wir wollen dir vertrauen in dem, was uns begegnet, weil wir wissen, dass du die Autorität hast und das Beste für uns willst. Und Jesus, uns fällt das manchmal so schwer, das auszuhalten. Den Schmerz und die Gebrochenheit dieser Welt zu ertragen. Und gleichzeitig dürfen wir wissen, dass deine Barmherzigkeit und deine Liebe genauso auf unserem Leben liegt. Dass du mit uns leidest. Weil du unser Leid getragen und unsere Krankheit auf dich genommen hast. Unsere Tränen weinst du mit. Unseren Schmerz, den trägst du mit. Danke, dass wir das wissen dürfen. Aber wir wollen das nicht nur wissen, wir wollen es erleben. Deswegen wollen wir dich bitten, Herr Jesus, komm. Berühre unser Herz, berühre unser Leben. Wir wollen dich bitten, schenk Veränderung an den Stellen, wo wir leiden und immer wieder von den Umständen von dir weggezogen werden. Komm da hinein und schenk uns ein Leben, was ausgerichtet ist auf dich. Dass wir in der lebendigen Begegnung mit dir leben, jeden Tag. Dass wir nicht vergessen, wie du über uns denkst. Und dass wir aus diesem Wissen, aus der Begegnung und der Gemeinschaft mit dir, andere Menschen zu dir bringen. Damit sie deine Liebe erleben und dein Reich wächst, weil du Menschen berührst. Jesus, du weißt, an welche Menschen wir denken, die leiden, die gebrochen sind, die deine Berührung heute brauchen. Du liebst sie mehr als wir selbst. Danke, dass du einen Plan für sie hast. Und wenn du uns benutzen willst, um deinen Plan in ihrem Leben umzusetzen und ihnen zu begegnen, Herr Jesus, dann räum alles aus dem Weg, was uns daran hindert, deine Liebe weiterzugeben und dich zu bezeugen. Jesus, berühre unser Herz und schenk du uns das, was wir uns nicht selber geben können. Dass wir erleben, dass du willst. Amen.